Guten Morgen, liebe Gemeinde. Lass mich an dich glauben, wie Stephanus es tat. Das wird heute auch das Thema sein. Ich werde eine Abschlusspredigt halten, was Apostelgeschichte anbelangt. Wir sind im 7. Kapitel und da geht es eben um Stephanus. Mir war es wichtig, als wir die Apostelgeschichte betrachtet haben, dass wir auf das geachtet haben, was war der erste Gemeinde, der Urgemeinde wichtig und was hat die Urgemeinde eigentlich für Lehren weitergegeben, was hat sie bewegt. Und mit dem 7. Kapitel kann man die Sache auch abrunden, das kann dann auch abgeschlossen werden, weil danach, nach Kapitel 7, sieht man, dass mehrere Gemeinden entstehen durch die Verfolgung. Aber so kommen wir jetzt zum Abschluss von Kapitel 7. Wir werden die letzten 7 Verse uns betrachten, aber zuvor noch eine kurze Geschichte. Ein Christ wurde gefragt, und du kannst dich das heute Morgen gerne auch selber fragen, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nur noch 24 Stunden zu leben hast? Der Christ antwortete, nun, ich würde genau das tun, was ich sowieso vorhatte. Sein Gegenüber sagt, was? Wieso? Warum? Da sagt er, nun, dann wüsste ich, dass ich richtig lebe. Zu wissen, dass man richtig lebt, ist wichtig. Stephanus wusste nicht, wenn wir im Kapitel 7 sind, dass er nur noch wenige Stunden zu leben hat. Er wusste nicht, was auf ihn zukommt, aber alles, was er wusste, alles, was er gehabt hat, war, dass er bereit war, auch bis zum Äußersten gehen und zu sterben. Sein Sterben lehrt uns heute Morgen, wie ein Leben aussieht, das völlig dem Herrn Jesus Christus hingegeben war. Das ist das, was wir mitnehmen können für uns, für diese Woche. Und wir lesen jetzt den Text, die letzten 7 Verse aus Apostelgeschichte 7. Und da lesen wir, als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geist war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu, stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Hier sind wir im Höhepunkt unseres 7. Kapitels angelangt und es ist der Bericht, den Lukas verfasst hat über den Tod des Stephanus. Der Märtyrertod, wie er oft immer genannt wird, ist nicht die Folge der Vollstreckung eines Gerichtsurteils, was im Vorfeld gewesen ist. Dieser Tod war schlichtweg Mord. Er wurde nicht gerichtlich überführt. Die Gefangennahme, wieso haben sie Stephanus gefangen genommen? Weil er ein Christ war. und ein Amtsträger und ein Wortverkündigung in der ersten Gemeinde gewesen ist. Und weil er wegen seiner Wundertaten, die er unter dem jüdischen Volk getan hat, Missgunst und Ärgernis bei den Hohen, bei den Führern Israels hervorgerufen hat. Deswegen haben sie ihn zu sich gerissen und haben ihn angeklagt. Wofür wurde Stephanus angeklagt? Sie haben ihn Gotteslästerung vorgeworfen. Natürlich hatten sie auch aufgrund von falscher Zeugin das aufgestellt, die ihm das bezichtigt haben. Der Hohe Rat, vor den er gestellt wird, sind 71 Männer, wo der Vorsteher, der Erste, eben der hohe Priester gewesen ist. Und die anderen waren alles Männer, die gelehrt gewesen sind im Alten Testament. Sie kannten das Alte Testament sehr gut. Es waren einflussreiche Familienoberhäupter. In gewisser Weise war der Hohe Rat eine Mischung aus strenger Regierung und dem höchsten Gericht Israels. Und hier inmitten dieser 71 sollte Stephanus sein Statement abgeben. Er sollte sich erklären. Stephanus, und das haben wir über die ganze Zeit schon gesehen, erarbeitete anhand ihrer gemeinsamen Geschichte, die Geschichte der Juden, indem er bei Abraham und Mose angefangen hat, zeigt er ihnen Gottes Plan. Seinen großen Plan, nicht nur mit Israel, sondern mit der ganzen Welt auf. Und dann kommen die Verse 51 bis 53, das ist dieser Teil seiner Botschaft, die er in die Praxis umsetzte, indem dass er diese Lehre über die Geschichte auf sie, auf den Hohen Rat umgelegt hat. Und das hat dann zum dramatischen Vorfall geführt, dass die vom Hohen Rat außer sich wurden und ihn quasi getötet haben. Für uns heute Morgen ist es wichtig, dass wir diesen Text nehmen und ihn als ein Bild sehen. Ein Bild, das uns hier in der Bibel gezeigt wird, was uns was zum Sagen hat. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen und auch diesen Text lesen, dann sehen wir etwas Gegenstandliches, etwas, was uns richtig ins Auge sticht. Und da gibt's diese Position vom Hohen Rat und die Position von Stephanus und die Frage, was ist eigentlich ein Christ? Was macht ein Christ eigentlich aus? Es ist erstaunlich, wie diese zwei Gegensätze auf das Evangelium reagieren. Als dem Hohen Rat das Evangelium gesagt wurde, lesen wir von als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Stephanus, der erfüllt vom Evangelium auch gewesen ist, von dem heißt es, er aber voll Heiligen Geist sieht den Himmel offen. Ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten, wenn der Himmel offen steht, und untergliedert in drei Punkten. Erster Punkt, ein Blick, der den Himmel sieht. Zweitens, ein Mut, der den Preis kennt. Und dritter Punkt, ein Herz, das wie Jesus liebt. Wir blicken auf die Apostelgeschichte und sind immer wieder erstaunt, wie deutlich eigentlich die Gegensätze sind zwischen Unglaube und Gläubigen, zwischen Christen und Nicht-Christen. Das ist offensichtlich, dass es da ein krasser Gegensatz gibt. Aber wenn wir heute in unsere Welt schauen, dann stellen wir oft fest, dass es gar nicht mehr so einfach ist, zum sagen, wer ist eigentlich ein Christ und wer ist kein Christ, weil die Welt in die Kirche und auch natürlich in die Gemeinden eingedrungen ist und sie auch vieles eins gemacht hat, wurde. Es gab eine Anpassung in Glaubensmaßstäben, in Verhaltensregeln, wie wir miteinander umgehen, in Erscheinungsbild. was ersichtlich wird. Das ist alles so vermischt. Und deswegen ist es auch heutzutage gar nicht mehr so einfach zum sagen, wer ist eigentlich ein Christ? Und umso wertvoller sind die Worte in der Bibel für uns. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, was bewirkt oder erklärt eigentlich den Unterschied zwischen Stephanus und seinem Verhalten und dem Verhalten vom Hohen Rat? Was macht den Unterschied aus? Was bewirkt diesen Unterschied? Und das kommen wir zum ersten Punkt, ein Blick, der den Himmel sieht. Was macht diesen Unterschied universell so groß, dass Stephanus den Himmel sehen kann und die Männer vom Hohen Rat sehen ihn nicht? Und dazu schauen wir ein paar Verse vor, wo es eben in Vers 51 vom Hohen Rat gesagt wird. Da heißt es über die Männer vom Hohen Rat, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Und jetzt schauen wir auf Stephanus, wie Lukas berichtet in Vers 55. Da er aber voll Heiligen Geist war und fest zum Himmel sah. Hier sehen wir einen großen Unterschied. Der Hohe Rat kämpft an gegen den Heiligen Geist und Stephanus hat eine Beziehung zum Heiligen Geist. Er war voll Heiligen Geistes. Und dieser Unterschied ist nicht irdisch, sondern übernatürlich. Ist ein übernatürlicher Unterschied. Niemand wird als Christ geboren. Und niemand ist in der Lage, durch seinen Charakter oder durch seine Herzenseinstellung Christ zu werden. Ob wir Christ werden, ist also nicht von unserer Natur, von unserem Wesen abhängig. Das Evangelium steht jeden Menschen zur Verfügung. Alle Menschen. Und es ist nicht leistungsorientiert. Wäre das leistungsorientiert, wären diejenigen, die keine Leistung bringen können, arme Menschen. Im Römer 3, Vers 23 heißt es, denn es ist kein Unterschied zwischen den Menschen. Es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen von ihrer Natur aus, von ihrem Wesen aus, nicht die Herrlichkeit Gottes. Sie erlangen nicht den Himmel, können nicht in den Himmel kommen von ihrer Natur aus. Solange also der Geist Gottes nicht in dir gewirkt hat, bist du auch nicht in der Lage, Gutes hervorzubringen. Beim Hohen Rat heißt es, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Sie kämpfen gegen das Gute, was von Gott kommt, an. Von Stephanus heißt es, er aber voll Heiligen Geistes. Er war hingegeben. Er hatte eine Beziehung zu Gott und durch den Heiligen Geist auch. Ich möchte das versuchen, an einem Beispiel klarzumachen. Wir müssen in der Arbeit manchmal Materialien in die Hand nehmen, die wir schützen müssen, um die nicht zu zerstören. Und da gibt es Handschuhe, das sind so Handschuhe, so Samthandschuhe, ja, um so wertvolle Stoffe, Silberstoffe oder so zu schonen. Ihr kennt das vielleicht auch. Und diese Handschuhe sind natürlich nur nützlich, wenn ich sie auch gebrauchen kann. Und ich habe zwei davon. Und die sollen als Beispiel dienen für den Hohen Rat und für Stephanus. Und wenn ich jetzt halt eine bestimmte Arbeit tue, dann gehe ich her und will mir diese Handschuhe überziehen. Und dann muss ich versuchen, hineinzukommen in diese Handschuhe. Aber bei diesem Handschuh gelingt mir das nicht. Der ist zwar gefüllt, aber ich kann nicht hineinschlupfen. Während der andere Handschuh geöffnet ist und ich kann den anziehen und den Handschuh erfüllen mit meiner Person, ja. Und das soll ja ein bisschen den Unterschied klar machen zwischen dem Hohen Rat und dem Stephanus, der erfüllt ist mit dem Geist Gottes. Erfüllt mit dem Geist Gottes heißt, er hat die Kraft um mit dieser Kraft Dinge zu tun, was einem natürlichen Menschen nicht möglich war. Er ist auch in der Lage, als Werkzeug Dinge zu beherrschen. Wenn ich Sachen in die Hand nehme, kann ich das tun. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und eben auch, dass ich auch den Willen tun kann, was Gottes Wille ist. Durch den Geist Gottes tue ich Gottes Willen. Ja? Das soll ein Beispiel sein. Ein Christ wird also vom Himmel her durch Gottes Aktivität, durch sein Eingreifen geführt, auch zum Himmel hingeführt. Bei Stephanus können wir diesen besonderen Art und Weise eben sehen, wie Gott aktiv wird und Stephanus als Christen gebraucht. Es gibt dadurch auch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Hohen Rat, der in sich eigentlich leer ist, und Stephanus, der voll Heiligen Geistes ist. Das ist ein Wesensunterschied. Und den finden wir auch in der Bibel. Wenn wir 1. Korinther aufschlagen, dann wird uns durch Paulus das auch erläutert. 1. Korinther 2, die Verse 14 bis 16 wollen wir miteinander lesen. 1. Korinther 2, 14 bis 16. Da heißt es, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Hier wird das gesagt, was Stephanus auch erlebt hat, dass der natürliche Mensch nicht das annehmen möchte, was der Geist Gottes ist. Während dann im zweiten Teil es heißt, von Vers 15, der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Das ist ein großer Unterschied. Der natürliche Mensch kann und will Gottes Willen nicht ausführen, während der geistliche Mensch vor ihm gesagt wird, wir haben Christi Sinn. Wir tun den Willen, was Christus möchte, wenn wir voll Heiligen Geistes sind. Diese Veränderung in unserem Denken kommt im Apostelgeschichte 7 sehr vielen Art und Weise zum Vorschein. Ich habe in meinen vorigen Predigten auf mehrere Punkte schon hingewiesen. Ich will nur noch mal 4 Punkte aufzeigen. Für den natürlichen Menschen kann die Bibel das langweiligste Buch dieser Welt sein. Und auch die Männer vom Hohen Rat, die kannten zwar die Bibel, aber für sie war es eine Pflichtlektion, so wie halt im Gericht jemand die Gesetze kennen muss. Während für die Christen dieses Buch das Buch des Lebens ist. Dieses Buch ist ein Lehrbuch für uns, was unser Heil anbelangt und was unsere Seele anbelangt. Und dieses Evangelium spricht unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele gleichermaßen an. Es spricht unseren ganzen Menschsein an. Zweiter Punkt, der natürliche Mensch hat auch kein Verständnis, was die Bibel in Bezug auf die Geschichte erklärt. Die Juden wussten sehr wohl von Abraham, von Josef und von Mose Bescheid, aber sie haben das missverstanden, was Mose gesagt hat. Sie haben auch ihren Führern eigentlich immer widerstanden und wollten das nicht tun, was eigentlich ihre Führer ihnen aufgetragen hat. Christen dagegen verstehen die Geschichte aus dem Sicht der Bibel. Sie wissen, dass aus den Juden der Messias kommen sollte, der die ganze Menschen retten soll. Alle Menschen, auch die Nationen. Und wir verstehen die Geschichte. Dritter Punkt, der natürliche Mensch denkt, er versteht das Gesetz und verurteilt alle Andersdenkenden zur Verdammnis, wenn sie sich nicht nach ihren Vorstellungen verhalten. Stephanus ging es genauso. In Apostelgeschichte 6 wissen wir, dass die Männer gesagt haben, dieser Mann hört nicht auf, Worte zu reden gegen den Tempel und das Gesetz. Das werfen sie ja Stephanus vor. Aber als Christ weiß ich, dass die Hauptaufgabe des Gesetzes nicht die Rettung ist, dass ich durch das Gesetz gerettet werde, sondern dass ich erkenne durch das Gesetz, dass ich das niemals halten kann und dass ich hoffnungslos verloren bin, wenn ich das Gesetz aufs Letzte erfüllen muss. Deswegen heißt es ja im Galater 3, Vers 24, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, der es für mich gehalten hat, bis aufs Letzte. Und der vierte Punkt, der natürliche Mensch denkt, dass man nur an bestimmten Orten mit bestimmten Gegenständen Gott anbeten kann. Stephanus widerlegt ihre Gedanken und zeigt auf, dass Gottesdienst und Anbetung nicht an Gebäuden hängt, nicht an Zeremonien oder Riten abhängig ist, dass es dazu nicht Priester braucht, damit ich Gott anbeten kann. Und Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 3, und ich lese aus der Genfer Übersetzung, der neuen Genfer Übersetzung, die wirklichen Beschnittenen, sagt Paulus, sind wir. Wir, damit meint er alle geistlichen Menschen, also alle, die Christus, den Heiligen Geist in sich haben. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes. Und dann sagt er, und vertrauen und glauben eben nicht auf unsere Vorrechte und auf unsere eigene Leistungen, wie eben die Ungläubigen. Die meinen, sie können durch Leistung Gott Ehre bringen. Sondern wir vertrauen einzig und allein auf Jesus Christus. Und er ist unser Stolz. Stephanus ist voll Heiligen Geistes erfüllt und sieht die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen. Und es stellt mir natürlich die Frage, worauf schaue ich, worauf schaust du, wenn Anfeindungen, wenn Druck, wenn Ungerechtigkeit dir entgegensteht? Schaust du dann in den Himmel und siehst du Jesus? Oder siehst du die Umstände und siehst du die Menschen um dich herum? Stephanus hat seinen Blick auf den Himmel gerichtet. Ein Blick, der den Himmel sieht. Aber Stephanus hat auch einen Mut, der den Preis kennt. Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Im Vers 60 heißt es, und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Wie blickst du, wie blickt der Einzelne dem Tod ins Auge? Wir haben hier einen Erfahrungsbericht von einem Gläubigen, der kurz vorm Tod stand. Aber dadurch, dass es Lukas in die Bibel mit aufgenommen haben, haben wir einen Wortbericht, wo das uns bestätigt wird durch den Geist Gottes, dass es so gewesen ist und für uns wichtig ist. Ist ein Bild, ein Beispiel, das für uns wichtig ist. Der christliche Glaube ist eben nicht nur irgendeine Theorie, wenn wir der folgen, dass es uns dann besser geht, sondern das Evangelium ist praktischer Natur, die einen Christen dazu befähigt, nicht nur gut zu leben, sondern damit du auch gut sterben kannst. Der natürliche Mensch kennt es nicht. Der hat vielleicht viele Lebensmodelle, die er sich aufgestellt hat und die er sich herzieht. Er hat Ideologien und viele Religionen. Aber solange alles gut ist, kann er gut damit leben. Was aber, wenn in deinem Leben nicht mehr alles gut läuft? Wenn du Schwierigkeiten kommst, wenn du in Krisen gerätst? Was, wenn du Schicksalsschläge hinnehmen möchtest? Was, wenn Herzensleid über dich kommt? Wenn der letzte Feind, der Tod, vor dir steht? was ist dann mit deiner Ideologie, mit deiner Lehre? Die grundlegendste Test, ob deine Lebensanschauung richtig ist oder nicht, findest du dann, wenn du dem Tod tatsächlich ins Auge blicken kannst. Stephanus konnte das. Von Stephanus finden wir bei ihm ist keine Furcht. Bei ihm ist kein Schrecken vorhanden. Bei ihm ist auch keine Besorgnis, was wird geschehen. Sondern als der Tod vor ihm stand, hat er im Gegensatz zu dem, wie der Hohe Rat reagiert hat, die ja voller Wut und zähneknirschend ihm gegenüber aufgestanden sind, er hatte Frieden. Er war fähig, auch in Frieden und mit Liebe zu sterben. Das kann der natürliche Mensch nicht. Und wir fragen uns, was ist es, was einen Christen befähigt, derart vom Leben loszulassen? Da muss doch mehr dahinter stecken, als wie nur Worte. Und ich möchte zwei Punkte hier aufzeigen. Stephanus kann ganz klar zwischen Körper und Geist unterscheiden. Und das kann der natürliche Mensch oftmals nicht. In seinem Gebet in Vers 59, da lesen wir, dass er gebetet hat, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Das ist ein fundamentaler Punkt, dass ich an den Punkt komme, dass mich nicht nur körperlich was ausmacht, sondern dass in mir etwas steckt, ein Geist steckt. Der natürliche Mensch betrachtet sich oft nur körperlich. Und dieser Körper hat bestimmte Bedürfnisse. Und die will er halt haben. Was aber, wenn der Körper erstirbt? Wenn er krank wird? Wenn er bestimmte Bedürfnisse nicht mehr erfüllen kann? Was, wenn er sein ganzes Leben verliert? Dann ist für den natürlichen Menschen oft alles aus und vorbei. Der natürliche Mensch geht so weit, dass er eigentlich auch den Tod am liebsten ausblenden möchte. Heute werden die Toten nicht mehr aufgebahrt, wie es früher der Fall war, dass man noch zu den Toten gegangen ist, sondern es wird alles ganz schnell weggetan. Man möchte dem Tod nicht ins Angesicht mehr sehen. Die wertvollste Entdeckung, die aber ein Mensch machen kann, ist, dass du erkennst, dass du eine Seele besitzt. Dass du erkennst, dass du mehr bist als wie nur Fleisch und Blut. Dass du einen unvergänglichen Geist, eine unvergängliche Seele in dir drin hast, die wirklichen Wert hat. Und ich gehe mit euch ins Lukas-Evangelium. Lukas, wir schlagen 12. Kapitel auf. Und hier will der Herr Jesus seinen Jüngern was ganz Wichtiges lehren. Und er spricht zu ihnen, und wir lesen die Verse 4 bis 5, und sagt zu ihnen, ich sage aber euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, nach diesen nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Erstaunlich. Ein Mensch kann nichts mehr tun, als mit einem Körper antasten und ihn zu töten. Und der Herr Jesus sagt, fürchtet die Menschen nicht. Was hat er denn schon getan? Er kann nur dein Leben antasten, deinen Körper. Aber es gibt weitaus Wertvolleres. Du bist mehr als wie nur der Körper. Fürchtet den einen, der über die Existenz deiner Seele beurteilen wird, wo deine Seele verbringen wird, die Ewigkeit. Und da gibt es zwei Orte. Und er sagt, fürchte die denjenigen, der dich vermag, in die Hölle zu werfen. Fürchte den. Für Stephanus war es ein prägendes Denken. Stephanus wusste, dass er mehr besitzt, als wie nur diesen Leib, in dem er steckt. Und er wusste, dass seine Seele den Herrn und seinen Gott lieb hat. Und deswegen war ihm das nicht das Wichtigste, was er hier auf Erden erlebt, sondern er hat seinen Blick in die Ewigkeit gesetzt. Und ich habe auch noch einen zweiten Punkt. Stephanus hat eine andere Sicht und eine andere Perspektive vom Leben in dieser Welt. Er hat einen Mut hier auf Erden und kann mit seinem Mut sich auch gegen den Hohen Rat stellen und ist auch frosch gegen ihn aufgestanden, weil er weiß, was in der anderen Dimension geschieht. Er kann mehr sehen, als wie nur die sichtbare Welt. Und er ist nicht allein damit. Wir schlagen mal auf Hebräerbrief. Hebräer 11, da finden wir die ganzen Glaubenszeugen im alten Bund wieder. Männer, die durch den Glauben auch in der Lage waren, mehr zu sehen als wie die sichtbare Welt. Und ich möchte einen Mann herausgreifen und auch nur ein paar Verse von ihm. Und das ist Mose. Und da lesen wir die Verse 26 und 27 gemeinsam. Hebräer 11, 26, 27. Und da wird von Mose gesagt, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Mose und alle Glaubenshelden. Auch sie haben einen tieferen Blick gehabt, die über diese Dimension hier auf Erden hinausgegangen ist. Sie haben das ewige, das unsichtbare Königreich gesehen. Sie alle betrachten das Leben hier auf Erden in gewisser Weise wie eine vorbereitende Schule, durch die du gehen musst. Aber du bist nicht die ganze Zeit in der Schule. Du wirst mal aus der Schule herausgehen und dann stehst du in diesem ewigen Reich. Das ist nur vorübergehend. Sie blicken mutig in eine andere Dimension hinein und sehen das Reich Gottes und in dem Reich ihre Belohnung. Und Stephanus, von ihm lesen wir, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet. Und er sieht den Himmel geöffnet und weiß, dass darin seine Belohnung, dass darin seine Zukunft ist. Und er sieht den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wieso steht da stehen? Wir kennen die Übersetzungen, dass immer gesagt wird, auch im Glaubensbekenntnis, dass der Herr Jesus zur Rechten des Vaters sitzt. Hier heißt es, stehen. Jesus steht von seinem Thron auf, um was zu tun und seinen leidenden Knecht Stephanus zu betrachten. Er hat sich erhoben, als Stephanus gesteinigt wurde. Um was zu tun? Stellte ich mir die Frage, warum ist er aufgestanden? Dazu möchte ich euch ins Johannes Evangelium 14 das Kapitel nehmen. Johannes 14. Und wir lesen die ersten Verse 1 bis 3. Johannes 14. Und er spricht zu seinen Jüngern, eigentlich zu allen Christen. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, um eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Diese Worte sagt er, nachdem er ihnen gesagt hat, dass er sterben wird, dass er weggehen wird und sie würden ihn nicht wieder sehen hier auf Erden. Der Herr Jesus steht bereit und wartet, bis Stephanus auf eine so herrliche Weise ihm nachgefolgt ist, dass er selbst in seinem Tode noch fähig war, für seine Feinde zu beten. Und Jesus wartet und schaut auf ihn, um ihn aufzunehmen. Ich werde dich, Stephanus, zu mir nehmen, damit auch du bist, wo ich bin. Dass du alle Zeit mit mir Gemeinschaft hast. Und wir lernen daraus, liebe Geschwister. Gott legt in einem Christen nicht nur einen neuen Geist und eine andere Gesinnung, ein anderes Denken in uns hinein, sondern er verändert unsere Einstellung zum Leben hier auf Erden, so dass du in der Lage bist, mit Zuversicht, mit Freude den Frühling zu erkennen, zuversichtigem Gesichtsausdruck dem Tod, dem Winter Adieu zum Sagen. Stephanus blieb bis zum Schluss ein treuer Anhänger und auch ein Zeuge von unserem Herrn Jesus Christus. Ich frage mich für mich, und ihr dürft es auch für euch fragen, wo schweigst du, wenn du hättest Zeugnis geben können, auch im Angesicht vor dessen, dass du vielleicht Ablehnung erfahren könntest in deinem Leben? Ein Blick, der den Himmel sieht, ein Mut, der den Preis kennt. Kommen wir zum letzten Punkt. Ein Herz, das wie Jesus liebt. In seinem Gebet, Vers 59 bis 60, lesen wir, der Herr Jesus, betet er zum Herrn Jesus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Wenn er das betet, dann empfinden wir aber ein tiefes Vertrauen und eine Liebe, die er zu seinem Herrn hat, dass er sagt, nimm meinen Geist auf, ich lege ihn in deinen Händen. Und es erinnert uns schlagartig an den Herrn Jesus. Als er gestorben ist, hat er zu seinem Vater gebetet, in deine Hände befehle ich meinen Geist, weil ich dich liebe, weil ich in der Gemeinschaft mit dir leben soll. Er liebt Gott. Aber sein Gebet geht ja weiter. Niederknien betet er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Rechne ihnen diese Sünde, die sie gegen mich tun, nicht zu. Es zeugt nicht von Verbitterung, dass er jetzt verbittert wäre, dass die Brüder ihn getötet wollen und dass sie ihm nicht glaubt haben. Keine Verbitterung, sondern das Mittel gegen Verbitterung ist Vergebung. Er kann ihnen vergeben. Warum kann er ihnen vergeben? Weil er sie liebt. Weil er seinen Nächsten liebt. Und das ist alles andere, aber nicht natürlich, liebe Geschwister. Wie kommt es dazu, dass er seinen Nächsten, die ihn töten, vergeben kann? Dass er sie lieben kann? Nun, das hat Jesus gelehrt. Jesus lehrte, dass die Menschen, die neu geboren würden, in der Lage wären, so zu leben, wie er lebt. Dass sie in der Lage sind, so zu sein, wie er sei, ist. Und dazu war Stephanus ein leuchtendes Beispiel für uns. Und wir schlagen mal Matthäus Evangelium auf. Matthäus Kapitel 5. Die letzten paar Verse von 43 bis 48, Matthäus 5. 43 bis 48. Und hier stellt der Herr Jesus ihnen was vor Augen und sagt in Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Das wird im Alten Testament für Israel gesagt. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Warum? Warum kann er das sagen? Warum sagt er das? Und in Vers 45 kommt, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Stephanus wurde, obwohl er eigentlich niemanden geschadet hat und auch wohlgetan hat unter dem Volk, er wurde von seinen Brüdern gesteinigt. Er wurde gehasst, obwohl er geliebt hat. Und sein Herz war bis zum Schluss nicht voller Bitterkeit, sondern voller Barmherzigkeit und Liebe. Und der Herr Jesus, sein Herz hat auch so geschlagen. Der Herr Jesus hat gebetet, bevor er gestorben ist. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war das Herz unseres Herrn. Und Stephanus wurde ihm gleich. Dass man in diesem Wesen das Wesen des Vaters sehen kann, der alle Menschen liebt. Und das ist das wahre Christentum, das alles andere überstrahlt, jede andere Religion. Dazu ist niemand von sich aus, von seiner Natur in der Lage. Der Geist Gottes verändert deine ganze Natur mit deinem Denken und Gesinnung. Und Christen haben einen neuen Geist in sich. Und dieser neue Geist befähigt uns, so zu lieben, wie Gott die Menschen liebt. So zu vergeben, wie Jesus vergeben hat. So zu lieben, dass selbst deine Feinde deine Liebe anerkennen müssen. Es stellt sich natürlich mir die Frage, für wen müsste ich heute beten, statt verbittert oder nachtragend der Person gegenüber zu sein? Für wen solltest du heute beten, das verbittert über einen Menschen nachzusinnen? Ich möchte zum Schluss der Predigt kommen. Was ist also das Geheimnis? Was ist die Erklärung des Unterschieds zwischen den Ungläubigen und den Gläubigen? Während der natürliche Mensch dem Geist Gottes widersteht, ja, beim Hohen Rat wird gesagt, ihr habt alle Zeit dem Heiligen Geist widerstanden. Ihr wart ungehorsam. Wird von Stephanus gesagt und allen Christen, dass sie den Heiligen Geist, dass sie Buße getan haben, umgekehrt haben und glaubensgehorsam wurden, damit der Heilige Geist in sie gekommen ist und ihr ganzes Wesen verändert hat, dass sie lebendig geworden sind, im Gegensatz, wie sie vorher waren. Aber wovon wurden wir erfüllt? Wovon? Wir haben, dadurch, dass wir den Geist Gottes erhalten haben, dieses Verständnis gekriegt, was das wahre Leben eigentlich bedeutet. Wir haben das Verständnis gekriegt, was Gott mit den Menschen für eine Geschichte geschrieben hat, warum er diesen Weg mit Israel gegangen ist. Wir haben das Verständnis gekriegt, was die Schrift über das Gebot und über das Gesetz sagt. Wir haben Gottes Herrlichkeit in dem Wirken hier auf Erden erkannt. Aber über das hinaus gibt uns der Geist Gottes auch die Erkenntnis, um das Leben Jesu Christi zu verstehen. Um tiefer in dieses Leben einzudringen. Und dazu möchte ich noch aus Johannes Evangelium mit uns lesen. Johannes Kapitel 16, Verse 13 bis 14, die zwei Verse. Johannes 16 steht von Vers 13 weg. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem wird er nehmen und euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Vorrangigste Ziel vom Heiligen Geist ist es, Jesus Christus in dein Herz aufleuchten zu lassen, dass du Jesus Christus erkennen kannst. Er befähigt uns, ihn mehr und mehr zu erkennen. Egal wie viele Jahre du schon Christ geworden bist, dass du mehr und mehr in der Beziehung zu Jesus bist, damit du Jesus sehen kannst. Da er aber voll Heiligen Geist war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Was bedeutet das eigentlich, wenn Jesus zur Rechten Gottes steht? Stephanus sagt zu seinen Brüdern, ich sehe den Sohn Gottes zur Rechten des Vaters, zur Rechten Gottes stehen. Sohn Gottes hat sich Jesus oft selber genannt. Ich bin der Sohn des Menschen. Entschuldigung, der Sohn des Menschen. Er sieht den Sohn des Menschen und so hat er sich vor den Menschen auch bezeichnet, als den Sohn des Menschen, als den stellvertretenden Sohn für die Menschheit. Und wenn Stephanus ihn jetzt beim Vater, bei Gott stehen sieht, dann heißt es, dass dieser Sohn des Menschen, den sie getötet haben, nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist. Gleichsam bedeutet es, dass Hoffnung für die Menschen da ist, da ihr Vertreter für die Menschen jetzt nicht im Tod geblieben ist, sondern im Himmel ist, zur Rechten des Vaters. Und das gibt Hoffnung. Das ist der Frühling, der aufbricht, dass das möglich ist. Und er sieht die Herrlichkeit, mit der der Vater den Sohn gekrönt hat. Und Stephanus weiß, dass dieser König wiederkommen wird hier auf Erden. Aber er kann ihm jetzt schon dienen. Jetzt schon. Mit seinem ganzen Leben. Und er wird in der Gegenwart von seinem Herrn und Gott stehen dürfen. Stephanus bekommt eine Bestätigung seines Glaubens, dass er hier auf Erden schon geglaubt hat. Aber jetzt sieht durch den Heiligen Geist. Und er kann entschlafen, was eben heißt, er ist vom Glauben ins Schauen übergetreten. Und das schon zu Lebzeiten, bevor er gestorben ist, hat er diesen Beweis gekriegt, diese Zusage gekriegt. Und jeder Christ, egal in welchen Situationen du vielleicht heute Morgen stehen möchtest, egal ob du einen Todeskampf ausgerungen hast oder dir die Welt entgegensteht mit ihren Problemen, der wird nicht sich selbst überlassen bleiben. Du wirst immer einen Beistand haben, wie Stephanus den Heiligen Geist als Beistand gehabt hat. Und dieser Beistand, er wird dir eine Bestätigung dessen geben, was du hier auf Erden geglaubt hast. Jeder natürliche Mensch aber, der diesen Beistand nicht hat, der tut mir leid. Denn auch er wird sich die Frage stellen lassen, was wirst du tun, wenn du nur noch 24 Stunden hier auf Erden leben wirst? Wie wirst du dein Leben gestalten noch? Wie wirst du dem Tod ins Auge schauen? Und du musst dir die Frage stellen, kannst du den Herrn Jesus und sein Erscheinen, wenn er als König, als herrlicher König wiederkommen wird, kannst du ihn lieb haben? Vielleicht findest du auch deinen Zuspruch zu dem, was Paulus in seinen letzten Tagen gesagt hat, als er gewusst hat, dass er bald stirbt, hat er gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Denn der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an dem Tag, nicht allein aber mir, sondern allen, euch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Und am Ende von 2. Timotheus Brief schreibt er dann, der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Amen.